Du, der Dominik, zwider grinsen, kürzt die Reika ihm die Zinsen.
Schneide ich ab bei dem Podcast jetzt.
Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und das ist der Herr Dominik Zörer und wir beide freuen uns sehr. Das ist der Herr Dominik Zörer. Wir sind heute schon wieder ein bisschen lustig drauf. Auf jeden Fall herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Wie immer am Anfang der Hinweis auf den Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wir werden heute vielleicht auch das eine oder andere Anleihen besprechen. Schauen wir mal. Aber wir sind sicherlich investiert darüber über Vehikel wie den MSCI World. Wenn wir direkt darin investiert sind, dann werden wir auf jeden Fall das dazu sagen. Und damit, lieber Dominik, Prost. Cheers. Wir haben heute spannende Themen, nämlich wir werden ein bisschen plaudern über Palladium. Wir werden die Earnings Season oder den Start in die Earnings Season durchbesprechen. Wir haben CPI, PPI, wir haben Zölle, wir haben Trade Republic, wir haben rechtliche Rahmenbedingungen und wir haben ganz, ganz viel von deinen Substack Notes,
ja,
die auch spannend sind. Insofern, du bist heute so lieb zu mir, du darfst auch heute das erste Thema aussuchen.
Sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir starten mit der Earnings Season und zwar mit den Banken, weil ich das ein sehr spannendes Thema finde. Ich habe ja nicht nur in meiner, sondern auch in deiner Community, ich glaube letzte oder was sogar schon vorletzte Woche, ganz kurz geteilt, dass es am Repo-Markt ein bisschen eskaliert ist bei den Repurchase Agreements. Das sind Notkredite. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Ich habe ja da einen super Artikel drüber geschrieben, rechtzeitig, wie das explodiert ist. Datum weiß ich jetzt nicht genau, ich glaube 1,5 Wochen ist her. Und ja, prompt eine Woche darauf startet die Earnings Season und dann hat man es bei den Banken schon gesehen, warum das Repo-Exposure, dieses Notkredit-Exposure bei der Fed stark gestiegen ist. 11 Milliarden waren es über Nacht.
Kannst du vielleicht ganz kurz noch genauer erklären, was ein Repo-Exposure ist?
Repurchase Agreements, das ist, für das steht Repo. Agreements sind Notkredite, die am Interbankenmarkt vergeben werden, also im Interbankenhandel, wo sich Banken untereinander Geld leihen, kurzfristig, also 30 bis maximal 90 Tage, glaube ich, ist der Ablauf. Und Repurchase Agreement bedeutet, also heißt ja Rückkauf, was heißt Agreement, Vereinbarung. Und diese Vereinbarung zielt darauf ab, dass ich halt Assets hinterlege, dafür Cash bekomme und aber dann das Agreement, diese Vereinbarung habe, wieder zu einem späteren Zeitpunkt meine Assets zurückzukaufen. Mhm. Also quasi, ich hinterlege Assets als Sicherheit, Collateral nennt man das dann. Das sind meistens Treasuries oder Aktien oder was auch immer. Und dafür kriege ich dann eben Cash. Entweder von einer anderen Bank oder von der Zentralbank. Und meistens ist es so, dass dieses Repo Exposure, also diese Geldschwemme quasi, dann in die Höhe schießt, wenn halt irgendwelche Banken in Schieflage geraten, dass sich die Banken am Interbankenmarkt selbst nicht mehr trauen, weil das Kreditausfallsrisiko zu hoch wird bei den Banken und sie dann eben zur Federal Reserve gehen und sich dort von der Zentralbank quasi aus der frischen Druckerpresse Geld besorgen.
Das ist ja auch bei der Lehman-Pleite passiert.
Exakt so war es. Das heißt, der Repo-Markt ist etwas, was ich immer wieder im Auge behalte, weil der sehr früh anzeigt, wenn es zu Finanzkrisen kommt. Mhm. So auch 2020 hat man, also 2019 im September, hat die Federal Reserve, ich muss jetzt lügen, ich glaube 15 Milliarden am Tag oder waren es 75 Milliarden am Tag über mehrere Wochen in den Markt gepumpt, um den Interbankenmarkt zu stabilisieren. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich verkaufe meine Immobilien. Mhm. Und gehe aus allen Sachen raus und ich habe wirklich dann Immobilien auch hartes Exposure verkauft und war sehr, sehr liquide über Corona drin, habe während Corona keinen einzigen Cent verloren und bin dann am Boden wieder eingestiegen, was natürlich auch wieder Glück ist, dass ich den Boden treffe. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe Corona antizipiert, aber ich habe gesehen, dass es zu Verwerfungen kommt. Wie sich die ausarten, habe ich nicht gewusst. Aber das war schon eine massive Akt der Stützung im September 2019. Das sieht man, wenn man sich den Repo-Markt anschaut, wirklich in den Ausschlägen sehr schön. Und jetzt eben wieder mal ein Ausschlag mit 11 Milliarden über Nacht. Und um den Kreis zu schließen, eine Woche später startet eben die Berichtssaison der Banken. Und da hat man dann sehr schnell gesehen, ich glaube Wells Fargo war es, ich müsste jetzt nochmal nachschauen.
Genau, wir wollten das vorher, wollten wir noch checken.
Genau, das haben wir natürlich jetzt nicht wieder nachgeschaut.
Aber nicht gemacht, aber es macht ja nichts.
Ich habe es gleich heraus. Repo-Shock, ich habe einen Artikel darüber geschrieben, der heißt Repo-Shock, US-Banken am Scheideweg und es geht genau um Wells Fargo, die ein Short-Term-Borrowing-Exposure in der Bilanz drin haben unter Liabilities von 188 Milliarden. Also genau 187 Milliarden und 995 Millionen an Kurzzeitkrediten. Die Bank ist irgendwas wert zwischen, ich glaube, so 260, 280 Milliarden ist Marktkapitalisierung.
Okay.
Und wenn du jetzt sagst, okay, es sind 180 Milliarden von Notkredite, also ohne die wären sie sofort in Konkurs gewesen. Und Wells Fargo ist ein G-SIB, also eine systemrelevante Bank. Das heißt, die muss gerettet werden, sonst gibt es einen Dominoeffekt und der komplette Bankensektor stürzt ein. Und dementsprechend ist es klar, dass wenn die in Schieflage geraten, dass da Notkredite gibt.
Okay.
Aber meiner Ansicht nach ist das schwer marode, wenn ich von einer Marktkapitalisierung, natürlich fährt da jetzt mehrere, also die Marktkapitalisierung, aber wenn wir es weiterrechnen, was gibt es an Assets und Liabilities, aber jetzt gerade mal drüber geworfen, ist das Kreditexposure, das Short Borrowing Credit Exposure ist das sehr, sehr hoch, also mit 180 Milliarden.
Ja, spannend. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich habe doch vor circa, ich schätze jetzt mal 2, 3, 4, 5 Wochen gelesen, dass die US-Banken alle mit Bravour den Stresstest bestanden haben. Wie kann das, wie passt das zusammen?
Das passt insofern zusammen, dass nicht alle Banken den Stresstest durchzogen werden, okay. Weil man sagt, G-SIBs müssen nicht so bestehen, weil die müssen sowieso gerettet werden. Bei denen ist ein Stresstest eigentlich egal.
Okay.
Das heißt, also bei Fargo, ob die jetzt einen Stresstest bestehen oder nicht, ist eigentlich irrelevant.
Okay.
Weil wenn die umfallen, müssen sie sowieso gerettet werden.
Ja.
Also, ja, das ist, würde ich ein bisschen, und außerdem, da geht es dann auch um Deckung, um diese Kapitalstöcke, die dann zur Rettung herangezogen werden. Das sind, glaube ich, 1,27% von der Marktkapitalisierung der Banken sind abgesichert. Der Rest ist eigentlich, ja, das muss dann gedruckt werden.
Wissen wir, ja. Also spannend. Ja.
Also die Stresstests, sie kannst du eigentlich knicken. Es gibt ja ein Survey von der Fed, das ist jetzt aber auch schon ein halbes, dreiviertel Jahr alt, wo sie sagen, insgesamt sind, glaube ich, 7.000 Banken marode.
Ja. Gut, dann, da geht es aber eher
um die kleinen Regionalbanken, natürlich. Aber wie man sieht, bei Fargo, und ich würde da Charles Schwab zum Beispiel auch nicht ausschließen und andere, die BofA steht gar nicht so gut da, wie man glauben mag, also die Bank of America. Und am Ende sind es die 2, 3 großen Institute, die gewinnen werden, wie immer, JP Morgan, Goldman Sachs. Und weiß nicht, Merrill Lynch vielleicht noch, habe ich mir jetzt nicht die Bilanzen angeschaut, aber das sind die, wenn der Bankensektor auf breiter Front konsolidiert wird, werden diese Institute, werden die kleinere aufschlucken.
Wir werden sehen, wie sich das auswirkt. Hast du eine Prediction? Wird das schlagend? Wird das nicht schlagend? Was ist deine momentane Ansicht?
Also, meine momentane Ansicht ist, wir haben einen Spike nach oben in den Repos, in den Notkrediten, der jetzt wieder nach unten gegangen ist. Derzeit ist es, der Markt eskaliert nicht. Die Banken sind am selben Markt abgestürzt um 5-6%. Im KRE, das ist der respektive Regionalbanken-ETF, ist es 5-7% runtergegangen. Kannst du vielleicht kurz aufmachen?
Ja.
Da sieht man einen kurzen Blick nach hinten, aber ich glaube, dass wir mittlerweile auch schon wieder aufgestiegen sind. Also für mich schaut es derzeit nicht als nachhaltige Krise aus.
Ja, also wir sind schon fast wieder am Niveau.
Oder ja, genau. Also das ist halt... Ja. Es ist, weil es eben schon wieder eingefangen wurde, weil es mit Notkrediten gedeckt wurde, ist der Markt wieder befriedigt, genauso wie es 2019 eingefangen wurde.
Ja.
Ich glaube trotzdem, dass das keine nachhaltig gute Lösung ist, dass man halt ein Kreditinstitut damit mit Notkrediten zu pumpt. Meiner Ansicht nach sind die komplett marode und ausgehöhlt. Und es wird, irgendwann wird es passieren, es ist halt dieses Kick the can down the road. Es ist keine nachhaltige Lösung, es ist einfach nur ein Verzögern, bis das System so ausgebildet ist, dass es dann einfach wirklich in sich kollabiert.
Ja. Wells Fargo hat sich auch ein bisschen erholt, aber noch nicht ganz so.
Ja.
Ja, spannend. Auf jeden Fall im Auge behalten, glaube ich, die Repo-Sache. Du wirst das ja im Substack weiter schön analysieren, denke ich. Und das passt ganz gut, ja. Spannend, ja. Lass uns zu einem weiteren spannenden Thema kommen, nämlich neben Platinum. Wir haben jetzt Silber besprochen, wir haben Platinum besprochen, alle ausgebrochen. Du hast jetzt wieder was mitgebracht, nämlich Palladium.
Ja. Ich muss sagen, das ist das Uninteressanteste von den Metallen für mich, aber es ist halt wirklich so, dass du, und wir haben es in der Edelmetall Masterclass besprochen, dass der Bullenmarkt von Edelmetallen ein zyklischer ist und einem Ablauf folgt. Keinem, nicht genau wie ein Uhrwerk, aber du kannst ungefähr sagen, wie es chronologisch ablaufen wird. Als erstes bricht Gold aus, dann kommt eben Silber und Platinum, dann vielleicht auch Palladium nach und dann mittendrin irgendwann Kupfer dazu. Und so ist das halt in Edelmetall-Bullenmärkten. Und wir haben ja mit Gold, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht groß diskutieren, dass es ausgebrochen ist.
Ja.
Und gut performt, dass Silber auf 13-Jahres-Hochs steht. Und jetzt haben wir halt Platinum auch gesehen, die jetzt wirklich auch auf 11 oder 13-Jahres-Hochs stehen. Und Meiner Meinung nach bildet sich jetzt eben ein Setup in Palladium, das sehr schön zu handeln wäre. Ich glaube, es sind sogar schon ausgebrochen mittlerweile über dieses Breakout-Level. Und das habe ich halt reportet im Substack. Ich finde es nur schwer zu handeln, weil es halt illiquide ist, aber da bist du vielleicht der Meister, mit welchem Underline man das machen könnte. Wir haben eh kurz gesprochen. Wir kennen ein, zwei Aktien, mit denen das gut abbildbar ist, wo man sogar noch eine Realoption handelt, einen intrinsischen Hebel mithandelt.
Ja.
Aber generell ist es halt schwierig, das zu handeln, weil es halt sehr illiquide ist und über Future auch nicht wirklich funktioniert.
Ja, es ist halt illiquide, es ist eher was für die Profis, würde ich sagen. Es ist nichts, was man angreifen sollte. Und die anderen Optionen fallen eigentlich alle aus. Also wir werden ja die Aktie, die wir beide schon im Platinum-Sektor im Depot haben, werden wir jetzt, ich habe ihn noch nicht ganz so weit, aber wir werden sie abonnieren, ja, wichtig, abonnieren, diesen Podcast, weil ich glaube, vielleicht nächste oder übernächste Woche habe ich ihn so weit, dass wir die Aktie droppen. Und das könnte dann definitiv.
Schauen wir mal, wie weit sie vorne ist.
Die ist halt schon sehr gut gelaufen und ob ich sie jetzt im Moment würde, also persönlich würde ich sie jetzt nicht kaufen.
Genau, ich würde sie jetzt nämlich auch nicht mehr kaufen, weil das CRV einfach nicht mehr das ist, was es war.
Beim Rücksetzer stocke ich aber möglicherweise gerne auf.
Absolut, ja. Also die ist erst 200% vorne,
ja,
seit dem Boden.
Ja. Also wir werden die demnächst droppen.
Ja.
Ja.
Es werden sich einige eh schon denken können, aber offiziell werden wir es
ja, dann. Ja, ein paar haben schon erwähnt.
Nächste Woche.
Ich wurde schon danach gefragt.
Ja, ich auch.
Ja, also es passt schon, ja.
Der Sektor ist auch klein.
Man muss nicht Professor sein, um den herausfinden zu können. Ja. Aber Palladium, ich habe es jetzt gerade aufgerufen bei ChatGPT, Automobilindustrie, das ist ähnlich wie Platinum. Das wird halt wegfallen. Der Katalysator wird halt nicht mehr so spannend werden in Zukunft. Schmuckindustrie, Elektroindustrie, chemische Industrie, Wasserstofftechnologie und halt Investments, Finanzamt sind so die Kriterien, ich frage jetzt noch, zu wie viel Prozent die Verteilung ist, wäre vielleicht auch ganz spannend.
Ja, weil mir geht es ja prinzipiell, wenn ich diese Auswertungen mache, primär um diese Investmentnachfrage, weil ich sage, meine Theorie ist seit 4 Jahren, dass extreme Nachfrage in dieser Kategorie Investmentaufwand kommen wird, in all diesen 4 Metallen. In Gold braucht man nicht diskutieren, die Zentralbanken kaufen, es gäbe es kein Morgen mehr. Habe ich auch einen spannenden Chart nachher mitgebracht. Und Silber bricht langsam aus. Palladium ist dasselbe. Da geht es nicht darum, dass die Industrie mehr Platinum nachfragt, sondern die Investmentnachfrage ist um 77% gewachsen im letzten Jahr.
Ja, weil dann nicht bei Platinum. Ich bin halt bei Palladium ein bisschen skeptisch, überhaupt wenn ich das jetzt sehe. Also 75-80% Automobilindustrie,
ja.
5-7% Elektroindustrie, 3-5% Schmuckindustrie, chemische Industrie 2-4, weitere Industrien 3-5 und Investments 1-2% physisch oder ETFs.
Genau.
Das ist halt relativ wenig. Stand 2024, muss man dazu sagen, laut ChatGPT.
Genau.
Das ist bei Platinum ein bisschen anders. Da ist die Wasserstoff-Story doch ein bisschen mehr dahinter. Deswegen glaube ich,
ja. Aber das ist nicht die treibende Kraft, warum ich Platinum überrascht habe. Weil die treibende Kraft, die Investment-Nachfrage ist, die im Platinum Gold, Platinum World, Platinum Council oder so, die den Research ausgeben, habe ich sogar unter meinem letzten Video verlinkt. Das ist wirklich der Investment Demand um 77% gestiegen
jetzt, ja.
Und das ist halt, wenn du da, ich weiß jetzt gar nicht, 30% Investment Demand hast, dann müsste das 60% oder 50, das ist halt schon ein signifikanter Anstieg.
Ja, absolut, ja. Das ist definitiv
so. Und das hat man halt kommen sehen, vor allem bei einem strukturellen Defizit in der Förderung, das ist ja bei allen Metallen so, vor allem bei den Platinum-Gruppenmetallen und eben bei Silber auch, bei den Weißmetallen ist es einfach so, dass das strukturelle Defizit in der Förderung ist, dass du ein Angebots, einen Nachfrageüberhang hast. Und dementsprechend reine Markttechnik, ne? Angebot, Nachfrage.
Ja, spannend. Ja, also definitiv spannend. Wie gesagt, den Wert, den wir im Depot haben, der bildet den auch ab. Und ansonsten ist es schwer zu traden. Es ist nicht unmöglich zu traden. Die Profis können Futures machen. Da ist die Liquidität relativ gering, Futures-Optionen noch geringer. Also es muss man schauen, ja, definitiv. Aber definitiv wieder ein spannendes Ding natürlich, ja, absolut. Ja,
ja, ich habe es doch da vollständigkeitshalber einfach reportet. Ich bin jetzt nicht in Platinum, im Basiswert jetzt nicht, im Palladium Basiswert jetzt nicht investiert. Ich habe es natürlich über die Aktien abgebildet, aber nicht über Basiswerte.
Absolut, super. Ja, was hat sich noch getan in der vergangenen Woche? Wir hatten ja die CPI und die PPI-Daten.
Ja, spannendes Thema.
Du hast ein bisschen recherchiert, weil wir beide uns doch wundern, dass es im Prinzip nicht wirklich einen Effekt gibt momentan der Zölle. Ja, also ja. Wir sehen den nicht. Du hast ein bisschen darauf recherchiert, du wirst gleich näher darauf eingehen, dass das möglicherweise daran liegen könnte, dass halt in den USA jetzt nicht so viel importiert wird, weil bei so wenig ist es ja jetzt natürlich auch nicht. Also wo wir beide ein bisschen skeptisch sind, dass dass man es gar nicht sieht.
Ja, genau.
Aber wir überschätzen möglicherweise, glaube ich, auch den Effekt, zumindest in deiner Analyse, könnte durchaus sein, dass der Effekt niedriger ist, als wir beide glauben, sage ich jetzt mal.
Und das ist eben diese Frage, die ich mir jetzt schon länger stelle und die wir uns gemeinsam stellen. Was übersehen wir? Und das hat ja auch ein User-Kommentar einmal ganz treffend gesagt zu uns. Wenn wir länger falsch liegen, dann sollte man eventuell überlegen.
Absolut, ja.
Seine Ansicht hinterfragen und so, ne? Und das ist absolut richtig. Also da brauchen wir gar nicht diskutieren. Und das machen wir stetig und auch an diesem Punkt wieder. Und ich habe da eben jetzt recherchiert, weil ich ja der Meinung bin, dass diese Zölle, die Amerikaner zahlen, der Meinung bist du ja auch, dass das nicht China zahlt oder irgendwer anders, sondern die US, die USA zahlt am Ende. Und da ist jetzt die Frage, warum wird das dann vor allem mit den PPI-Daten ist abgebildet. Ich verstehe, dass es in den Verbraucherpreisdaten bzw. CPI-Daten noch nicht drin ist im Consumer. Aber die Produktion sollte das meiner Meinung nach schon spüren. Jetzt haben wir ein halbes Jahr um. Und da sollte das eigentlich schon angekommen sein. Und das ist es auch anscheinend nicht. Zumindest nicht in dem Ausmaß, wie ich es mir vorstelle. Ich glaube dennoch, dass es in den nächsten Wochen kommen wird. Ich glaube dennoch, dass wir bis September steigen werden.
Aber wir sagen es halt jetzt schon 2 Monate lang.
Ja, aber ich habe es seit im Dezember schon gesagt, dass im September ich damit rechne. Also natürlich, mit den Zöllen hätte ich früher damit gerechnet. Das stimmt derzeit nicht. Da liege ich falsch, da liegst du falsch, da liegen wir gemeinsam falsch. Und ich hätte jetzt eine mögliche Erklärung gefunden, die das ein bisschen aufdröselt.
Mhm.
Und das ist halt, wie Amerika sein GDP zusammengesetzt ist. Und da ist halt immer die Frage, sind es Waren oder Dienstleistungen. Und bei Amerika anscheinend, laut diesem Research, sind es 72% Dienstleistungen und der Rest ist halt dann Waren.
Ja.
Und wenn es eben die Waren nicht betrifft, die Dienstleistung, also ein Friseur, dem ist ja egal, ob der Kupferpreis steigt zum Beispiel, jetzt blöd gesagt, und da ist das natürlich ein bisschen abgefederter. Das wäre jetzt eine Erklärung, die für mich nicht komplett schlüssig ist, aber die zumindest einmal in eine Richtung geht, wo ich sage, okay, das kann zumindest ein Grund sein.
Ja.
Wie siehst du das?
Ja, ich verstehe es halt nicht. Ich habe ein bisschen zu dem Thema auch vorrecherchiert und ich habe halt mir einfach angeschaut, hat Walmart in den ersten beiden Quartalen dieses Geschäftsjahres
die haben Preise die Preise erhöht.
Und die Preise wurden nicht nur erhöht, sie wurden spürbar erhöht.
Ja, eben.
Ja. Und das ist halt was, wo ich nicht verstehe, wo Walmart, ist es der größte oder ich glaube der größte Einzelhändler in den USA, wenn der größte Einzelhändler in den USA die Preise spürbar erhöht, dann kann ich halt nicht nachvollziehen, warum sich in den Inflationsdaten teilweise sogar Entspannung breit macht.
Vielleicht, weil alle bei Dollar General ankaufen.
Ja, dann würde man aber in den Quartalszahlen von okay, dann schaue ich, da muss ich mir jetzt die Aktie von Walmart wohlgemerkt, also, die habe ich mir nicht angeschaut, aber.
Dollar General für die Zuschauer ist so ein Euro-Shop in den USA. Aber wenn die jetzt so parabolisch geht, dann ist die ja.
Gut, okay, aber Walmart ist jetzt nahe dem All-Time-High, nicht? Also wir stehen bei 95, das All-Time-High, wenn es ein All-Time-High ist. Warte, lass mich das noch kontrollieren, bevor ich dann Blödsinn rede. Ja. Also wir stehen bei 95, das All-Time-High ist circa bei 105 bei Walmart. Dollar General, da sind wir ja, ich würde jetzt nicht sagen beim All-Time-Low, aber da sind wir doch viel tiefer, also das kann ja auch nicht zusammenpassen. Ja? Ich meine, gut, das kann natürlich strukturelle Dinge im Unternehmen haben, keine Frage, aber ja,
das spricht jetzt nicht dafür,
die Bude einrennen würden sie jetzt Dollar General auch nicht. Ja?
Ja.
Also entweder, also für mich stellt sich da die Frage, und ich gehe jetzt vom durchschnittlichen Warenkorb aus, ich meine, wir haben den Core und den Nicht-Core, also.
Ja, also das ist ja, also da jetzt vielleicht kurz einmal Inflation zu erklären. Also Inflation wird mit einem durchschnittlichen Warenkorb gemessen in den USA wie bei uns, den der Durchschnittsbürger einkauft. Und das ist ja der nächste Blödsinn. Also ich kenne das bei uns zum Beispiel, ich habe den Warenkorb sehr, sehr genau untersucht. Und es gibt dann eben diesen breiten Warenkorb, da steht dann drinnen, der Durchschnittsbürger gibt aus, ich glaube, 13% seines Einkommens für Wohnen, Wasser und Energie. Jetzt, wenn ich 2.000 Euro netto verdiene, bedeutet das, ich gebe 260 Euro aus für Wohnen, Wasser und Energie.
Wie es macht.
Und dann muss ich mir die Frage stellen, in welchem Leben geht sich das aus? Jetzt kann man sagen, da muss man reinrechnen, die ganzen Immobilienbesitzer, die keine Miete zahlen etc., das geht sich trotzdem nicht aus.
Das geht nicht mal mit den Betriebskosten aus.
Exakt. Und ich muss jetzt lügen, ich weiß nicht, ob ich nicht verwechsel am Wohnen, Wasser und Energie mit Lebensmittel, aber dann ist das andere halt Lebensmittel, das geht sich auch nicht aus. Aber es sind 30 Euro Wohnen, 30% Wohnen, Wasser und Energie und 13% Lebensmittel. Ich habe die Zahlen schon lange nicht
gemacht. Macht ja nichts.
Aber egal, das kann ich nachliefern, ich blende es dann ein, da sieht man es dann genau. Und das geht sich einfach vorne und hinten nicht aus. Und dasselbe ist es halt, mit gefühlter Inflation und realer Inflation. Warenkorbinflation, also VPI oder CPI, ist immer das, was ausgewiesen wird laut diesem Warenkorb. Jeder von euch wird kennen, man geht in den Supermarkt, befüllt das Einkaufswagen und sagt, es ist nicht um 13% teurer geworden das letzte Jahr, sondern um 50, Entschuldigung für die deutschen Zuhörer. Aber die Differenz davon ist dann die gefühlte Inflation. Was hat man gemacht? 1980 hat man die Berechnung der Inflation geändert. Früher war es nämlich mit der Erweiterung der M2-Geldmenge, wurde Inflation gemessen. Und heute machen wir das eben mit diesem Warenkorb. Was in dem Warenkorb noch dazu wirkt, Technologie wirkt disinflationär. Also gegen den Trend. Weil man sagt, wenn ich mir letztes Jahr einen Rechner mit, was weiß ich, 2400 GHz leisten habe können und heute kostet das selbe Modell das 50% weniger, dann ist das disinflationär. Und das ist halt auch eine Mogelpackung, Nummer eins. Oder zumindest kann man es somit schön rechnen. Und dann kommen wir jetzt zur Kerninflationsrate, zur Core-Inflation, die für mich der überhaupt idiotischste Faktor ist. Da sagt man, man rechnet volatile Güter raus, also volatile Waren und Dienstleistungen, die halt im Preis sehr schwanken, wie zum Beispiel Energie und Lebensmittel. Und da muss ich dann wirklich sagen, weil Energie und Lebensmittel sind für mich essentiell wichtig zum Leben.
Ich merke es mir immer so, vielleicht als Eselsbrücke, Core ist zum Leben notwendig und das rechnen wir bei der Core-Inflation raus.
Ja, genau. Dann habe ich eine Inflation bereinigt um volatile Güter, also um inflationäre Güter. Und dann muss ich sagen, okay, dann machen wir gleich einen Null-CPI, rechnen wir alles raus, dann haben wir keine Inflation.
Ja, wunderbar. Ja.
Das ist komplett idiotisch.
Ja.
Also so viel zum CPI zur Berechnung. Und wenn man, letzter Satz, wenn man nach dem alten Modell den Consumer Price Index, den CPI oder den VPI berechnet, ist dasselbe, nur Englisch und Deutsch, mit der M2-Geldmenge, dann kommt man auf eine Inflation, die 10 Prozentpunkte über dem liegt, was wir haben, circa.
Ja.
Das heißt, die letzte Inflationsspitze war nicht bei 12%, sondern bei 22%. Und das akkumuliert über die 2, 3, 4 Jahre seit Corona. Da kommt man dann ungefähr auf das, was man gefühlt wirklich mehr zahlt, auch real nachgerechnet.
Ja, wie gesagt, ich kann die Zahlen nicht nachvollziehen, nach wie vor nicht, auch mit diesen Erklärungen nicht nachvollziehen. Und ich glaube halt, dass wir da noch irgendwann bitter aufwachen werden. Und wie wir immer schon erzählen, die Mittelschicht, also die Armen waren immer schon arm, die trifft es natürlich noch härter, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber die Mittelschicht stirbt raus und damit die Konsumenten, die eigentlich das Wirtschaftswachstum tatsächlich tragen, immer wieder. Und ich glaube, dass wir deswegen massive Probleme haben werden, noch Wirtschaftswachstum zu generieren.
Also ich zitiere da sehr, sehr gerne und empfehle ich eben Milton Friedman zu dem Thema Inflation. Milton Friedman, Inflation ist eine regressive Steuer. Ich erkläre sie immer so, also regressive Steuer bedeutet, es trifft halt die unteren Schichten mehr als die oberen Schichten. Und ich erkläre es immer so, dass beim DAX-CEO ist es relativ egal, ob sich der einen dritten Porsche nicht mehr leisten kann wegen Inflation. Aber beim Bauarbeiter, beim Maurer, beim Installateur ist es halt schon essentiell wichtig, ob er sich die dritte Mahlzeit am Tag noch leisten kann. Ne? Jetzt ganz extrem gesagt, aber nur, dass man versteht, warum Inflation eine regressive Steuer ist, die halt nach unten mehr wirkt als nach oben.
Mhm. Absolut.
Es schneidet halt bei den unteren Schichten die essentiellen Dinge weg und oben ist es halt nur den Luxus, der beschnitten wird, der nicht essentiell zum Leben ist.
Absolut, ja. Gut, wir werden schauen, wie das weitergeht. Wir werden hier natürlich auch bei diesem Thema dranbleiben und wir werden schauen, ob wir in den nächsten Quartalen richtig liegen. Wenn das auch nicht der Fall ist, ja, dann ist irgendwas falsch. Glaube ich.
Also, ja,
kann sich nachvollziehen. Ich lebe nicht in Amerika. Vielleicht lebt jemand von unseren, wir haben 2, 3 Hörer des Podcasts, zumindest laut Statistik, die in den USA leben. Vielleicht können uns die mal eine Nachricht senden, und sagen, wie es denn tatsächlich im Walmart ausschaut, wie es mit den Preisen ausschaut, wäre wirklich spannend. Das von jemandem.
Einer ist auf jeden Fall der liebe Sebastian Gelunz, weil er hört das immer, wenn er auf Businessreise drüben ist. Okay. Ein Deutscher, der nach Österreich ausgewandert ist, der aber oft in Amerika drüben ist. Also ich glaube, das ist einer von den 2 Amerikanern.
Super. Also würde mich freuen, ja, wenn wir da Feedback bekommen würden. Bleiben wir in Amerika vielleicht. Wir haben ein kleines Streitthema wieder mitgebracht vielleicht. Also zunächst einmal Zölle wollen wir ganz kurz besprechen. Ich glaube, es ist mühsamst schon für alle, die zuhören, aber wir haben jetzt eine neue Frist bis 1. August bekommen. Wunderbar. Du sagst in einer Abstimmung, und das Saw-Battle, ja, das kann man jetzt, kann man das eindeutschen, weiß ich nicht, wurscht.
Ich glaube nicht.
Egal, hat das eigentlich nur gemacht, damit du mich ärgerst. Ja, und hat das auch, oder nicht nur, aber
nicht
aber,
nur.
Nicht nur, aber auch zum Teil, damit du mich ärgerst. Aber die Abstimmung, hast du sie vielleicht da? Wurscht, ist nicht so wichtig. Die Abstimmung war im Prinzip im Großen und Ganzen, ob Donald Trump wieder zurückrudern wird bei diesen 30% Zöllen, auf die jetzt gegen Kanada, Europa, Mexiko war, glaube ich, dabei und so weiter ausgesprochen hat. Und der Herr Zöller hat Nein angeklickt. Was möglicherweise stimmen kann, ich weiß es nicht, ich hätte gern mit dir gewettet, aber ja, wenn man da mitmachen will bei der Abstimmung, wenn deiner WhatsApp-Gruppe findet, das ist statt, ist immer ganz lustig, ab und zu kommen solche Sachen. Und dann gab es noch Ja, also er rudert zurück oder er hat keinen Plan, glaube ich, war die
Genau, ja, nein, er hat keinen Plan.
Ja, also ich hab's, er hat keinen Plan angestimmt und wenn ich da meinen Balken sehe, also dann sind die meisten meiner Meinung. Ja, okay. Also wir haben Ja, Nein, Gleichstand und er hat keinen Plan, das sind die Größen. Wie kommst du zu der Annahme, dass er nicht zurückrudert hat?
Also in erster Instanz wollte ich dich ärgern mit der Antwort. Das ist wirklich so.
Super.
Und ich bin generell einer, der gern gegen den Strom schwimmt. Und ich nehme gern immer die Gegenposition an, weil ich sehr gern konträr auch handle. Weil ich halt aus dem antizyklischen Investieren das einfach gewohnt bin, dass ich gegen die Meinung vertrete, die in der Minderheit ist. Und
aber entschuldige, nur dass ich das einordne. Ja. Da geht ein Fluss bergab, ein Wildbach.
Ja, ja.
Du hast Gegenwind und du willst dazu gegen den Strom.
Ja, dann ist Herausforderung.
Bergauf, gegen den Strom und mit Gegenwind.
Thomas, wer mit der Herde rennt, sieht mir das Arschloch an.
Ich glaube, mit diesmal müssen wir zensieren den Podcast. Okay, ja, nein, entschuldige. Du warst.
Ja, nein, also ich muss wirklich zugeben, bei der Abstimmung, ich habe mir da jetzt wirklich keine großen Gedanken gemacht, weil ich glaube schon noch, dass er zurückrudern wird müssen, weil der Gegenwind einfach zu stark sein wird. Speziell zum Beispiel bei den Kupferzöllen. Kupfer, also auf ein Kupfer ist sogar bei den kritischen Rohstoffen in den USA auf der Liste drauf. Und es muss zumindest so sein, dass er sagt, ich gebe Chile, die größte Kupferproduzent sind, eine Ausnahmegenehmigung, dass die keiner zahlen. Aber er kann den Kupferbedarf von den USA nicht aus dem eigenen Land decken. Das heißt, er schießt sich da nicht nur mit einer Pistole, sondern mit der Schrotflinte in beide Knie. Und dementsprechend wäre es idiotisch, zumindest bei dem Kupferbeispiel, da wirklich diese 50% zu belassen. Das ist einfach nicht umsetzbar, beziehungsweise hat dann solche Input-Lags, also Kosten auf den PPI-Daten in der Inflation, die es nach sich zieht. Das ist wirtschaftlich nicht tragbar, denke ich.
Ja, ich habe da sogar einen Trade drauf überlegt. Ist mir jetzt nur eingefallen, ich habe es dann nie mehr recherchiert. Das ist immer so Dinge, die mir einfallen und dann vergesse ich sie wieder und recherchiere sie nie. Aber Freeport McMoRan, glaube ich, macht zumindest einen signifikanten Anteil in den USA.
Absolut.
Und da ein Short drauf zu machen, eben mit dem Hintergedanken, die sind natürlich stark gestiegen aufgrund dieser Zölle, ja, mit dem Hintergedanken, dass er das wieder aufweichen muss, war eine so eine Trade, die du mir jetzt wieder in Erinnerung gerufen hast. Und wenn man Freeport anschaut, wird das auch charttechnisch nicht schlecht passen.
Ich finde das auch eine smarte Idee, muss ich sagen, weil ich glaube, dass, und das ist ja was, die Märkte werden bei jeder Anmerkung, dass das wieder zurückgeht, dass er das wieder taco könnte, dass er das zurücknehmen könnte, wird der Markt sofort reagieren und Freeport und auch South and Copper wird zum Beispiel da sehr gut reinpassen.
Ja, absolut. Das nur als Trade Idee. Disclaimer beachten,
bitte. Ja, bitte.
Absolut. Genau, ja. Also spannend, ja, definitiv. Gut, ich sage, er hat keinen Plan und er wird wieder zurückrudern und es wird vielleicht neue Fristverlängerungen geben, weil wir alle wissen, es dauert ein bisschen, bis sowas abgeschlossen wird. Und ich glaube auch, dass jetzt mittlerweile China wieder auch wieder strafbesteuert mit irgendwas, plus die Russland-Drohung da, wenn alle Importeure von Russland-Gütern sozusagen sollen ja noch einmal mit 95% dann on top bestraft werden.
Ja, es ist,
also ich frage mich, wie lange die Geduld bei den Verhandlungspartnern noch da ist. Ja.
Also zu den China-Besteuerungen 93,5% auf Batteriematerialien aus China.
Ja. Und jetzt hat man aber mit denen eigentlich ein Abkommen.
Ja.
Und jetzt kommt das wieder hinten nach. Und
also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Abkommen gibt, wo ich dann solche Strafzölle drauf habe. Welches Abkommen bleibt dann auch bestehen? Also den Trade-Deal, den der hat mit China, den möchte ich sehen. Also
das ist ja das, was mich verwundert. Deswegen, er hat für mich keinen Plan. Nach wie vor nicht. Auch ich will, und weil das als immer wieder auch in deiner Gruppe von einem Gast, zukünftigen Podcast-Gast behauptet wurde, dass ich Trump-Bashing betreibe. Ich mag ihn nicht, ja, korrekt. Aber ich finde halt, dass man so nicht Politik machen kann. Ja, und wenn das der neue Stil der Politik ist, dann will ich eigentlich nie, dann fürchte ich mich vor der Zukunft und das will ich eigentlich nicht. Deswegen, ja, das so mein Hintergedanke dabei. Aber damit sollte man es eigentlich schon wieder belassen. Und eine Sache, die ich halt noch erwähnen will, ist, dass halt, und das ist wirklich empirisch bewiesen, dass halt Unternehmen brauchen einfach rechtliche Stabilität. Und warum wachsen Unternehmen halt in westlichen Ländern beziehungsweise in Ländern einfach, wo rechtlich stabile Systeme herrschen, viel, viel besser? Weil eben sie sich darauf verlassen können. Und das sehe ich in den USA im Moment flöten geht. Diese rechtliche Stabilität, dass du einfach mit einer Unterschrift eines Präsidenten, wenn der morgen sagt, ich habe keine Lust, dass, noch Bier getrunken wird, ich mache jetzt 500% Strafsteuer auf Bier und so weiter.
Bitte nicht.
Das wäre bitter. Dann müssen wir, wir sind eh nicht in den USA, aber dann. Aber wurscht, ja. Aber nur als Beispiel. Also das ist halt kein Nährboden, wo Wirtschaft sich wohlfühlt, wo Wirtschaft wachsen kann. Und vor allem, wenn ich jetzt Unternehmenschef bin und in so einer Zukunft blicke, dann scheue ich halt auch Investitionen. Vor allem wie sagst du immer schon, juristikalen, oder wie heißt es?
Jurisdiction.
Dann scheue ich halt Investitionen dort. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, das ist jetzt noch nicht so weit, aber wenn das noch so weitergeht, dass durchaus US-Unternehmen vermehrt im Ausland investieren und nicht mehr so viel in den USA.
Das ist ja was man gar nicht sich laut sagen traut. Aber gerade bei diesen ganzen Entwicklungen der letzten Dekaden, wo man sagt, USA hat 70% Exposure im MSCI World mittlerweile, der Rest spielt schon gar keine Rolle. Ja. Ob sich da in Indien irgendwas verzwölffacht, ist komplett egal bei MSCI World zum Beispiel. Ne? Und dass man da jetzt Kapitalströme nach Europa zurückfließen sieht, das sehen wir derzeit mittlerweile schon. Also die Ströme leiten sich um. Und das Konklusio aus dem Thema ist, und das ist jetzt auch bitte überspitzt gesagt, das ist nicht Stand heute, aber überspitzt gesagt, ist halt vielleicht USA bald keine Jurisdiktion erster Klasse mehr, sondern vielleicht zweiter Klasse, weil eben, wie du richtig sagst, die Rechtsstaatlichkeit da in Frage gestellt ist. Und das ist auch bei uns ein Streitthema, unter Anführungszeichen, wo ich gesagt habe, in Europa sind wir bereits so weit. Also wenn ich mir anschaue, wie während dem illegalen Angriffskrieg von Russland in der Ukraine, wie russische Assets im europäischen Raum eingefroren wurden, dann muss ich sagen, wenn das in China passiert, zeigen wir mit dem Finger drauf und sagen, das hat mit Kapitalismus nichts mehr zu tun, das ist Kommunismus oder Enteignung oder was auch immer. Und genau das ist in Europa aber passiert. Und das ist meiner Meinung nach Doppelmoral. Und ich sehe das schon so, dass,
nicht, dass wir doppelmoralisch sind,
wobei man nicht eines sagen. Ich bin selbst auch mit russischen Aktien enteignet worden.
Ja.
Und mir ist das selbst passiert. Also ich habe da eine Position gehabt, die ist wertlos. Also ich habe die Aktien.
Du bist nicht enteignet, finde ich. Du bist ja momentan halt kaltgestellt.
Genau.
Du bist eingefroren.
Genau. Ja. Und das sehe ich aber nicht an. Also
verstehe ich. Dann verstehe ich voll und ganz. Da bin ich auch hundertprozentig bei dir, dass wir brauchen mit Finger auf überhaupt niemanden zeigen. Ja, also ich finde das überhaupt lächerlich, wenn wir so eine wertegetriebene Außenpolitik haben, wo wir selbst keine Werte haben in der Innenpolitik. Ja. Also das sehe ich voll und ganz. Aber ich sage halt trotzdem, dass die juristische Rahmenbedingungen stimmen müssen. Die stimmen ja zum Teil auch in China. Man darf das jetzt nicht verwechseln.
Genau.
Die haben ja dort juristische Rahmenbedingungen. Das sind halt vollkommen anders wie unsere. Aber die verändern das dort nicht so dramatisch. Also dort hast du halt ganz andere Regeln, aber die bleiben ziemlich stabil und bleiben ziemlich gleich. Und das meine ich einfach damit, dass du das brauchst. Und wenn du jetzt, und ich glaube auch, die USA wird jetzt nicht so schnell Number two, oder wie hast du gesagt, Jurisdiction?
Ja, nicht erster Klasse.
Zweiter Klasse, das glaube ich nicht, weil da wird man sicherlich noch den nächsten Präsidenten abwarten. Aber wenn sich dieser politische Stil jetzt durchsetzt und der Anhänger findet und das in anderen Bereichen auch noch kommt und wenn der nächste Präsident, Gott möge davor bewahren, weil J.D. Vance ist ja sogar noch intelligenter und geht damit auch weit gefährlicher wie Trump. Aber für mich momentan der nächste US-Präsident.
Ja.
Wenn Musk und so, wenn sich die Tech-Szene nicht abkoppelt, dann wird es bloß schwieriger für ihn, glaube ich. Aber ich glaube, dass man wieder für Stabilität sorgen muss nach Trump, sonst sehe ich die Gefahr auch.
Ja. Also Jurisdiction Risk ist ja eines, was ich immer wieder bespreche, weil ich ein sehr, sehr hohes Exposure im Edelmetall-Minensektor zum Beispiel habe. Und da geht es.
Das ist ein super Beispiel dafür.
Genau, das wollte ich jetzt gerade bringen. Da geht es eben genau um diese Jurisdikationsrisiken. Also Jurisdiktion bedeutet einfach nur ein juristischer Raum. Also die EU ist eine Jurisdiktion, die Schweiz ist eine, die USA ist eine und so weiter. Ne? Und da ist es halt, das ist auch eine Ebene der Portfolio-Diversifikation. Man kann ja nicht nur zwischen Assetklassen diversifizieren, also Gold, Aktien, Immobilien, sondern man kann auch zwischen Trading-Strategien zum Beispiel diversifizieren. Also ich sage, ich mache da einmal Momentum-Strategie, dann mache ich da Langzeitportfolio und dann mache ich noch einmal, weiß ich nicht was.
Absolut, ja.
Dass wenn eine Strategie einmal nicht rennt, eine andere vielleicht funktioniert. Und genauso muss ich schauen, dass ich vom Jurisdiction Risk her, vom Jurisdikationsrisiko, vom politischen Risiko nicht so exponiert bin, dass ich alles in einem Jurisdiction Raum habe. Also wenn ich mein komplettes Exposure in der EU habe, und dann kommt irgendein Enteignungsgesetz, dann bin ich komplett enteignet, weil alle meine Assets da sind. Ja. Da ist es halt gescheiter, wenn ich mir dann ein Schweizer Bankkonto aufmache oder in Singapur was oder ich habe ein bisschen was in einem anderen Land, weil dann ist nicht alles weg.
Ja.
Und so eben auch bei Edelmetallen, weil die Edelmetalle sind halt weit versteuert auf der Welt. Und jetzt bei Barrick, einer der größten Produzenten von Gold überhaupt, die haben eine Mine in Mali. Und bitte, ich möchte jetzt nicht Mali mit Europa oder den USA vergleichen. Aber es geht halt einfach darum, um das wieder plakativ darzustellen. Da ist jetzt ein Helikopter gelandet am Hauptquartier. Und die haben, ich weiß nicht, ob sie, wie viel die Monatsproduktion war oder so, 113 Millionen Dollar Gold haben die abgeholt, staatlich, und sind wieder weggeflogen. Und du bist halt als Aktionär da und denkst, naja, okay, ich investiere in die Bude und auf einmal wird mir das Gold weggestohlen von der Nase, von der malesischen Mali-Regierung, wie auch immer.
Gut, das ist eine Militärdiktatur, die dort gerade herrscht.
Genau.
So sagen, ja.
Also das haben wir noch nicht in den USA. aber ja, in Europa rüst man schon auf, also.
Schau, wir lassen sowas.
Ihr wisst, was ich vermitteln.
Ja,
also es geht einfach darum, dass man das Jurisdiktionsrisiko einfach im Auge behält, weil sowas kann halt immer passieren. Ich bin schon enteignet worden, ich wünsche es keinem, aber sowas kann passieren. Ja. Das ist ein Risiko, was wir tragen. Für dieses Risiko werden wir halt auch entlohnt.
Ja, absolut, absolut. Ja. Damit ist, glaube ich, zu dem Thema alles gesagt. Ich habe noch, also vielen Dank an Erwin, ein treuer Hörer dieses Podcasts und Hörerfrage wieder mitgebracht. Also wenn ihr Hörerfragen habt, dann kommentiert sehr gerne auf YouTube, auf unseren beiden Kanälen, die ihr sehr gerne auch abonnieren dürft, logischerweise.
Really?
Ihr könnt sehr gerne auf Spotify einen Kommentar hinterlassen im Podcast. Und der Erwin hat mich ja gefragt, also zunächst einmal die Frage dann an uns beide, aber zunächst einmal auf Trade Republic eingegangen. Ich bin ja, weil Trade Republic jetzt in Österreich steuereinfach wurde, mit meinem Teilen meines oder Beginnen mein Langzeit Depot rüber zu shiften zu Trade Republic, weg von Flatex, und das hat einen gravierenden Grund bei Flatex gehabt, das möchte ich noch vorweg nehmen, an und für sich bin ich mit Flatex hoch zufrieden, aber wenn man halt einen ETF bespart und dann immer kostenlos bespart hat und dann ändert sich das und man bekommt keine aktive Push-Benachrichtigung, dass sich das verändert, dann ist das für mich ein absolutes No-Go. Das ist mir jetzt bei Flatex zweimal passiert.
Ja.
Und wenn ich nicht regelmäßig reinschaue, und mein Langzeitdepot schaue ich nicht regelmäßig rein und schaue mir die Kontoauszüge nicht regelmäßig an, dann wäre ich da nicht drauf gekommen. Und das ist eben ein No-Go. Deswegen bin ich zu Trade Republic gegangen. Ist es jetzt der große Wurf? Meiner Meinung nach auch nicht, weil es dort halt relativ intransparent ist, zu welchem Kurs du kaufst, meiner Meinung nach. Ja, also das siehst du nicht wirklich. Erstens mal kannst du kein Stück kaufen, sondern du kaufst dort immer in Euro-Beträgen. Was ich jetzt nicht gewohnt bin, was jemand, der für Anfänger ist das definitiv gut, dass der sagt, ja, ich kaufe 100 Euro Amazon-Aktien, ja, oder ob das nur dann 0,7 sind oder 3,2, ist vollkommen egal. Für mich ist das halt komplett anders. Und es ist so ein bisschen intransparent, zu welchen Kursen ich da eigentlich kaufe, vor allem wenn ich Sparpläne habe. Das ist mal sehr intransparent eigentlich und das ist auch nicht das Gelbe von Ei. Aber ich bin grundsätzlich zufrieden damit. Ich bekomme dort auf mein Cash sogar, also die legen das Cash in ein Geldmarktfonds an, das dort liegt. Da bekomme ich die Zinsen davon für das herumliegende Cash, was bei Flatex auch nicht der Fall ist. Also im Großen und Ganzen ist es okay. Es ist jetzt aber jetzt nicht das Gelbe von mir.
Aber wird Ihnen sogar nachgesagt, dass Sie den Orderflow verkaufen und du da vielleicht Ausführungskurse und so weiter kriegst und so weiter?
Ja, das, und das war...
Was Trade Republic oder was Robinhood?
Das ist Trade Republic auch, glaube ich, ja. Aber Payment for Orderflow hört jetzt dann auf irgendwann.
Genau, da gibt es eine Richtlinie.
So eine Richtlinie, die glaube ich bis Jahresende oder keine Ahnung, ich glaube Januar 26 ist Payment for Orderflow vorbei. Aber was mich halt stört, ist genau das, dass du halt nicht nachvollziehen kannst, wirklich,
wie es ist. Magst du das vielleicht kurz erklären, Payment for Order Flow?
Payment for Order Flow ist einfach, dass die Trade Republic bekommt dann quasi vom Broker Geld dafür, dass sie Liquidität zur Verfügung stellen, sprich, dass sie Orders dort einstellen. Das ist für den Broker vorteilhaft natürlich, der sich dann das aussuchen kann. Also es ist eine Win-Win-Situation, aber, und ich glaube, deswegen hat es die EU auch gemacht, das ist ein bisschen undurchsichtig natürlich, weil wenn ich bei Flatex weiß, ich habe einen Geldkurs und einen Briefkurs und kann dann einen Limitkurs reinsetzen. Ja, gut, den kann ich bei Trade Republic auch fairerweise, aber ich sehe es halt bei Trade Republic ein bisschen anders, weil ich halt nicht weiß genau, wie viel schneidet Trade Republic mit, wie viel schlechter wäre ich ausgeführt, als wenn ich exakt zum selben Zeitpunkt bei einem anderen Broker das aufgegeben hätte. Das weiß ich halt alles.
Und die Theorie und eigentlich leider auch die Praxis ist ja so, dass wenn ich diesen Orderflow verkaufe und den weitergebe an einen Dritten, der dafür bezahlt, dann weiß der natürlich, in welche Richtung dieser Orderflow geht. Er kann sich frühzeitig, bevor die Orders ausgeführt werden, dementsprechend positionieren und dementsprechend dann auch von diesem Orderflow partizipieren, und du hast eigentlich einen schlechteren Ausführungskurs, weil dir wer anderer, der weiß, in welche Richtung der Kurs gehen wird, sich dementsprechend positioniert. Ne?
Ja, So, ich google jetzt noch Payment for
Order. Ich glaube, das Rest gibt den Jahr, ja.
Aber dass man da keinen Blödsinn sagen, weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich habe das nicht mehr verfolgt, diese Diskussion in der EU. Ich glaube, es ist sogar EU-weit, nicht nur bei uns.
Ja, das ist EU-weit, ja.
Ja, also müssen wir schauen. Aber das ist definitiv was, was wichtig ist. So, wow. Übergangsregelung bis 2026, genau. Und bis 30. Juli 2026. Also ab 1. Juli 2096 ist Payment for Order for EU vollständig verboten. Jetzt wissen wir das auch.
Vielleicht noch ein kurzer Schwenk zurück zu dem Jurisdikationsrisikothema, weil ich das jetzt gerade sehe, weil ich es da wieder aufgemacht habe. Polymarket preist ein, zumindest stand gestern, dass die Chance, dass Jerome Powell dieses Jahr noch aus seinem Amt rauskatapultiert wird, bei mittlerweile 38% liegt. Das impliziert natürlich, dass er von seinem Busenkumpel Donald Trump da rauskatapultiert wird. Und das wäre auch ein Novum, oder?
Absolut, ja. Also ich glaube auch nicht, dass er sich das traut, weil die Märkte, er hat ja kurz wieder mal wieder so einen kurzen Tweet rausgeschmissen, der VIX ist um 10% gestiegen, der SPX ist um 1% abgetaucht binnen Sekunden, und er hat dann, glaube ich, auch binnen Minuten einen Korrektur-Tweet oder wie heißt das bei ihm, keine Ahnung, die Plattform da rausgeschmissen. Also das ist definitiv spannend, und das ist das eine, was ich dazu sagen will. Also ich glaube nicht, dass er sich traut, also ich würde da dagegen wetten. Aber für all jene, die Polymarket nicht kennen, Interactive Brokers hat jetzt dasselbe rausgebracht, nämlich den Forecaster, also forecasttrader.interactivebrokers.com. Also wer da ist, kann jetzt auch diese, braucht sich nicht extra ein Polymarket-Account machen, kann das auch tun. Und ich will da gar nicht herumwetten, weil das ist jetzt nicht mein Stil. Ich habe früher Fußballwetten gemacht, ja. Nein, aber schon lange nicht mehr. Aber ich finde es halt spannend, um so gewisse Stimmungsbilder einfach auch unter den Tradern, und ich gehe jetzt davon aus, dass ein Interactive Brokers Konto, also bei Polymarket ist es, glaube ich, wahrscheinlich sind viele Wetter drunter, also viele, die Sportwetten auch machen. Bei Interactive Brokers, glaube ich, sind das größtenteils Trader, die das machen. Also da hast du das vielleicht ein bisschen mehr, ist auch unterschiedlich. Ich habe auch kontrolliert, es ist durchaus unterschiedlich in den, okay, wenn sie die gleichen Umfragen haben, wie das ist. Und man kann halt so sich das Stimmungsbild schon ein bisschen holen. Ja.
Es gibt mittlerweile eigene Polymarket-Indikatoren auf TradingView,
ja,
die auch wirklich gut funktionieren. Ja. Also generell war Polymarket für die letzten 1-2 Jahre sowas von treffsicher bei allen möglichen Makroereignissen. Also die waren wirklich, wirklich gut.
Ja.
Das muss man echt sagen. Und wahrscheinlich entsteht aus dem auch dieser Hype, dass man da jetzt bei Interactive Brokers diesen Forecast einbaut.
Wo schon 100%.
Also es kann sicher ein Tool werden, das als Soft-Indikator zusätzlich in meine Entscheidungsfindung da hineinarbeitet, ja.
Leider finde ich jetzt nicht. Jerome Powell haben es, glaube ich, nicht drinnen. Also ist es ein bisschen.
Ja, ich habe es da, das ist ein bisschen live, ne?
Ja, aber spannend, wir jetzt live. Also wir nehmen das wieder am Freitag auf, 18. Juli. Es ist jetzt 16.47 Uhr. Aber es ist okay. Das passt schon.
Aber das schlagt halt in dieselbe Kerbe, und deshalb bin ich auf das gekommen, dass das halt auch nicht wirklich für die Rechtssicherheit in einem Land hindeutet. Na, wenn solche Dinge passieren, die noch nie der Fall waren, dass man den Fact-Checker rausschmeißt, ne?
Ja, also das kann man nicht vorstellen, weil dann taucht der Markt wirklich ab. Also dann.
Ja, weil was ist dann noch sicher? Also wie weit, welche Grenzen werden dann noch verschoben? Ne? Ja. An was kann man sich noch halten? Ne? Was kann man noch glauben?
Also das würde er, glaube ich, gerne tun, und vielleicht macht das einmal im Affekt, kann man durchaus bei ihm vorstellen. Aber ich glaube halt nicht, dass das irgendwie sinnvoll ist in irgendeiner Art. Vor allem, der ist jetzt noch 6 Monate im Amt, oder wie lange? Ich glaube, März 2026, April 2026 ist sehr Ende die Amtszeit. Und dann kann er eh den hinstellen, den er will, im Prinzip.
Ja, aber es dauert immer zu lange. Er schreit die ganze nach 3% Zinssenkungen.
Ja. Jeder wird drauf, dann meint. Okay, Dominik, wir haben schon 45 Minuten fast.
Ich könnte noch weiterreden. Es gibt viel zu tun, aber ihr könnt das auch gerne aufs nächste Mal verschieben. Vielleicht noch abschließend ein Thema ganz kurz zu den Yields, also zu den Staatsanleihen, nicht nur auf US-amerikanischer Seite, sondern eben auch zu Japan. Das ist ein Thema, was uns immer weiter begleitet, und wir sehen die 30-jährigen Yields über 5% wieder in den USA zurück. Was die Geschichte der Refinanzierung der US-Staatsschulden natürlich nicht leichter macht. Wir reden über das schon über ein Jahr jetzt, glaube ich, oder fast ein Jahr, dass dieses Thema uns weiter begleitet, und das, was ich nicht antizipiert habe, vermutet, aber nicht gedacht habe, dass es wirklich kommt, ist, dass Yield sogar eigentlich in bearische Tendenzen trotzdem weiter steigen. Das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht und das passiert trotzdem. Und das ist für mich halt wirklich das Zeichen irgendwo, dass der Anleihemarkt sagt, dass diese US-Ausgaben, diese Fiskalpolitik einfach nicht mehr tragbar ist. Also was da an Geld ausgegeben wird, was ja auch der Scheidepunkt zwischen Musk und Trump war. Und ich glaube echt, dass denen der Staatshaushalt auch um die Ohren fliegen wird und die Schulden.
Da reden wir schon lange drüber, bin ich bei dir.
Es ist natürlich, das geht nicht übermorgen.
Ja.
Aber die nächsten Jahre, das wird katastrophal, werft alle.
Absolut, ja. Das ist auch so. Es ist, also ich bin sehr gespannt, wie man da sich rausmanövriert, weil du einfach also du hast, ich vergleiche das vielleicht mit einem Feuer, du hast nicht an einer Stelle Feuer, sondern es brennt rundherum eigentlich. Du hast vielleicht noch ein paar Fluchtwege offen, aber das ist das Einzige, ist davonlaufen eigentlich, ja, die einzige Option. Also wie man das machen will und in welcher Reihenfolge, und da würde ich halt gerne den Masterplan kennen. Ich glaube nicht, dass Trump einen Masterplan hat, ich schätze aber doch dann andere Leute im Kabinett. Wobei ich vom Herrn Finanzminister auch ein bisschen nicht mehr so die hohe Meinung habe wie früher.
Bin da mit hohen Erwartungen reingegangen.
Ja, also mal schauen. Aber ich glaube schon, dass dort einige Leute einen Plan haben und die sich vielleicht ein bisschen auch nach ihm richten müssen und nach seinen Phasen. Wenn man in dem Kabinett arbeitet, wird man das tun müssen, glaube ich. Aber ich denke schon, dass das definitiv spannend wird, wie man darauf reagiert. Und es ist halt immer die Frage, weißt du, das ist halt was mich bei den Crash-Propheten halt am meisten stört, dass sie halt sehen, ja, die Gefahren sind da, aber sie sehen halt im Prinzip nur die Waffen, die quasi sie haben. Also sie sehen das Negative, aber sie sehen nicht vielleicht andere Möglichkeiten, die wir jetzt noch gar nicht am Schirm haben. Ja, also wir haben schon über diese eine Billiarde Platinum-Münze einmal den Coin gesprochen und so weiter. Also es gibt ja noch einige.
Ja, aber das ist sehr
typisch. Ja, aber es gibt vielleicht noch andere Möglichkeiten, das zu regeln, die jetzt noch gar nicht niemand am Schirm hat.
Natürlich. Das ist aber ein positives Black Swan Event. Ne?
Das wäre ein positives Black Swan Event. Du weißt ja, ich bin ein positiver Mensch. Ja?
Ja.
Also ein White Swan kann man nicht sagen. Wie würde man denn sagen? Golden Swan.
Golden Swan?
Golden Swan Event.
Ja, passt im Golden Cross. Ne?
Also schauen wir mal. Ich bin da.
Ja, ich würde sagen, Japan verschieben wir auf die nächste Folge.
Ja.
Da geht es ja auch zu, aber das geht sich da jetzt auch nicht mehr aus. Ich denke, wir haben viel untergebracht heute.
Definitiv.
Hat viel Spaß gemacht wieder.
Wir sind noch leer.
Ja, genau. Deshalb Timing müssen wir jetzt sowieso rapide abbrechen.
Ab sofort.
Wenn die Liquidität fällt, dann macht's keinen Spaß.
Ich sage wie immer vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir das Ganze gefällt, freuen wir uns über einen Daumen nach oben bei YouTube. Wenn du den Podcast abonnierst, wenn du uns Feedback hinterlässt in Form einer guten Rezession, wenn du Verbesserungsvorschläge hast, wenn du Themenwünsche hast, wenn du sonst irgendwas hast, info@optiontradingpal.com ist die Anlaufstation. Und ja, die Links findest du alle in den Shownotes zu YouTube-Kanälen, Substack, Angebote der Trade-Helden und dergleichen mehr. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst. Ciao, ciao.